Man ist schon lange selber manchmal der Fortschritt von der eigenen Entwicklung, also der Treiber, und manchmal ist man eben auch die Limitation von sich selber.
Hallo und herzlich willkommen zum Mach dein Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben, und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom Mach dein Ding Podcast. Die Podcast-Folge wird gesponsert von Swiss Animate Erklärvideos. Stopp! Bist es du leid, dass viele von deinen Webseitenbesuchern deine Homepage ohne eine Anfrage wieder verlassen, weil sie dein Angebot nicht genau verstanden haben? Mit einem Erklärvideo von Swiss Animate wird dein Angebot so simpel erklärt, dass deine Besucher das Angebot glasklar verstehen. Du willst das auch? Dann geh jetzt auf www.swissanimate.ch und mit dem Code «Mach dein Ding» bekommst spezielle Konditionen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Endlich wieder mal eine Interviewpartnerin, endlich wieder mal eine Frau, freut mich extrem. Mein heutiger Gast ist Martina Waser, sie ist Mitgründerin von ShaveCheck. Sie macht einen Rasiergriff aus Schweizer Holz und ein Rasierklingen-Abo. Wie, wo, was genau erzählt sie aber gerade selber. Hoi Martina, schön bist du da, wie geht's dir?
Hoi Nico, danke, dass ich da sein darf, ich freue mich. Perfekt. Geht gut?
Super.
Ich hoffe dir auch.
Ich kann mich überhaupt nicht klagen. Ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit dir. Erzähl gerade schnell, ShaveCheck, was macht ihr? Was ist das?
Also ShaveCheck, du hast es schon gut zusammengefasst. Am Anfang ist es ein Rasierklingen-Abo für den Mann. Darum heisst es ShaveCheck. Und wir bieten dazu noch einen Rasiergriff aus Schweizer Holz, der hier in der Schweiz von zwei Drechslereien hergestellt wird.
Okay, und jetzt, wie du sagst, ein Rasierer für den Mann, wie kommst du als Frau dazu, da so etwas zu gründen?
Ja, das ist immer so die erste Frage, die alle haben, was macht eine Frau im Männerbad? Die Idee ist mit meinem Mann zusammen entstanden. Wir haben irgendwie gefunden, wie die Rasierklingen sind eigentlich überteuert und die Griffe sehen alle gleich aus. Und dazu ist dann noch die Idee gekommen vom Convenience-Gedanken her, dass man eigentlich eben so ein Abo sich auch die Klingen eigentlich heimschicken lassen. Dann hat man das gelöst, das Problem. Plus eben mich haben eigentlich die Griffe nicht so angesprochen, die es einfach bei den Nassrasierern gibt. Die sehen alle irgendwie gleich aus, sind das gleiche Materialien. Und dort haben wir einfach gefunden, komm, wir machen etwas Neues. Und weil es wahrscheinlich so offensichtlich war, für das Männerbad etwas zu machen, weil sich einfach sehr viele Männer nass rasieren, bin ich da so ein bisschen ins Männerbad reingeschlittert. Und ich habe eigentlich gemerkt, dass mir das recht gut gefällt.
Okay, perfekt.
Ja, dass ich es spannend finde. Ich habe sehr viel über Männer und Nassrasur gelernt in den letzten 2 Jahren.
Okay, ja, ich nicht, wie du siehst, ich habe nicht so viel über Nassrasur gelernt.
Das kommt noch, das kommt noch.
Vielleicht. Nein. Ich sehe besser aus mit Bart, zumindest wenn man mich selber fragt. Cool. Jetzt haben wir von Anfang an ist klar gewesen, dass ihr die zwei Geschichten im Verein, also einerseits der Griff plus das Abo, oder haben wir jetzt irgendwie am Anfang das eine gelöst und sind dann irgendwie plötzlich darauf gekommen, dass noch die zweite Variante Sinn machen würde?
Also wir haben am Anfang mit dem Abo gestartet, haben auch ziemlich schnell gestartet, haben einfach gesagt, komm, wir probieren es mal. Haben Klingen eingekauft und haben eigentlich mal das Klingenabo als Service getestet, ob das überhaupt bei den Kunden ankommt und ob die Klingen überhaupt bei den Kunden ankommen. Und wir haben eigentlich so von der Idee her, von der Philosophie, dass wir immer wie einen Schritt machen und die testen, so im Lean Startup-Style, und eigentlich schauen, kommt die Idee, die wir haben, bei den Kunden an, also gibt es eine Nachfrage. Und darum haben wir auch zuerst mit dem Klingenabo gestartet und haben dann eigentlich erst nachher, wo wir gemerkt haben, irgendwie eben der Griff, es war einfach so eine Private-Label-Lösung gewesen. Der Griff war in dem Sinne nichts Spezielles gewesen, wo wir gestartet haben. Hat ausgesehen wie alle anderen. Und irgendwie die Entwicklung und ein Gespräch mit Kunden haben wir gemerkt, dass wir dort mehr Eigenleistung möchten rein tun. Und so ist dann die Idee auch mit dem Rasiergriff aus Schweizer Holz entstanden. Halt mit einem Produkt, wo wir lokal kann herstellen und wo in dem Sinn wieder nachwächst.
Okay, das heisst, Die Klingen tun ihr nicht selber produzieren, aber der Griff sind die Klingen für jeden Griff anwendbar? Oder braucht es wirklich schon auch eben jetzt euren Griff dazu, dass es funktioniert?
Also es braucht, also Klinge und Griff sind nur miteinander funktionieren die. Also es ist kein Open-Source-Modell in dem Sinn. Es ist auch so, dass alle Sicherheitsklingen unterschiedliche Verschlüsse oder Schnappverschlüsse haben. Es gibt keine genormte Version von dem. Und darum musst du das eigentlich, also wir haben den Griff und Klinge haben wir müssen zusammen anpassen, dass die wirklich auf der Hundertstel genau stimmt. Weil sonst klemmt es oder du bringst es nicht rein. Also das ist eine rechte Übung gewesen. Ich hätte nicht gedacht, dass das so eine Übung ist, so einen Griff machen. Und darum passen dann nur unsere Klingen drauf. Aber wir stellen selber die Klingen nicht her, wir kaufen die ein.
Okay.
Die kaufen wir ein. Es gibt weltweit etwa vier Unternehmen, 4 bis 5, die das können, scharfe Klingen machen. Und wir kaufen uns jetzt von Edgewell.
Okay. Spannend. Hat man das Gefühl als Konsument, wenn man mal vor so einer Rasierklinge steht, denkt man, es gibt Hunderttausende und am Schluss bestellen die alle bei den gleichen Produzenten in dem Fall.
Genau, ja, weil Rasierklingen machen ist eigentlich noch gar nicht so einfach, dass sie wirklich scharf sind.
Okay,
Haben wir
kann ich.
herausgefunden. Also wir haben, glaube ich, die ganze Welt durchgetestet, so gefühlt.
Cool, kann ich mir
Und ja,
vorstellen.
genau.
Nehmen wir uns doch mal schnell zurück jetzt eben in die Anfänge. Wann genau haben wir gestartet und wie ist das nachher jetzt bis heute? Wie hat sich das bis heute entwickelt? Also die Geschichte von wirklich, mal, wir machen das bis jetzt.
Also gestartet haben wir mit einer Idee, wie so viele. Also wir hatten einfach mal die Idee von Shave Check, um das auszuprobieren. Und dann haben wir einfach mal nebenberuflich angefangen. Also wir haben mal ein paar Klingen bestellt, ein bisschen Private Label-mäßig, also das eingekauft. Haben es innerhalb von 3, 4 Monaten gestartet, also relativ schnell auch eine Website, einen Webshop und angefangen das zu verkaufen, um wirklich zu testen, ob unsere Idee verhebt. Also ob die auf irgendwie Nachfrage, ob die zu einer Nachfrage führt oder nicht. Also eigentlich den Reality-Check machen. Und das haben wir dann nebenberuflich gemacht, also am Abend und am Wochenende. Das ist eigentlich so ein bisschen am Anfang so gewesen. Wir haben beide unsere Jobs gehabt. Und nachher hat sich das eigentlich gezeigt, dass es immer, also dass es immer mehr läuft, wir haben immer mehr Kunden gewonnen. Es ist auch immer ein bisschen mehr eine Herausforderung geworden, das alles unter einen Hut zu bringen. Und ja, so ist dann dazu gekommen, dass ich auch gemerkt habe, im Job, im anderen, dass ich jetzt bereit bin für eine Veränderung. Und ich habe sehr lange auf Agenturseite gearbeitet, Kommunikationsagentur, habe wirklich einen spannenden Job dort auch gehabt und auch ein cooles Team. Aber irgendwie habe ich wie selber gemerkt, ich komme so an eine Grenze an. Also, man ist schon lange auch selber manchmal der Fortschritt von der eigenen Entwicklung, also der Treiber, und manchmal ist man eben auch die Limitation von sich selber. Und ich habe dann wie gemerkt, dass ich jetzt wie nicht mehr weiterkomme und es ist Zeit ist, wirklich eine Veränderung zu machen und einen Schritt zu machen. Und da ist eigentlich Shave Check wirklich gerade so am Wachsen gewesen, und ich habe dann wie entschieden, jetzt setze ich voll auf das. Und habe dann eigentlich meinen anderen Job verloren und voll auf Startup gesetzt. Und das war etwa Ende 2018. Also jetzt gut 2,5 Jahre etwa jetzt dann. Und habe dann eigentlich nachher mich voll eben auf Shave Check konzentriert.
Cool, mega spannend. Ich habe die erste Frage rausgelassen, habe ich gerade gemerkt. Wir tun jetzt darum schnell nochmal einen Schritt retour. Du hast gesagt, mit deinem Mann zusammen hast du mal eine Geschäftsidee gehabt, aber
Ja.
warum grundsätzlich dein eigenes Ding gemacht? Also warum habt ihr das Gefühl gehabt, komm, wir probieren etwas selber, anstatt dass ihr jetzt einfach Karriere gemacht hättet und euch auf den Job fokussiert hättet, ich sage jetzt als Angestellte, warum der Drang gehabt, um irgendwie eine Geschäftsidee zu suchen oder etwas selber zu machen?
Ich glaube, es gibt da wie drei Ursachen, wo in dem hineinstecken. Also das eine ist genetisch, glaube ich, dass es irgendwo einen genetischen Grund hat, weil mein Großvater und mein Vater sind auch schon Unternehmer gewesen. Die haben auch ihr eigenes Ding gemacht. Und das zweite ist, glaube ich, der Charakter, dass ich eigentlich, egal, auch wenn ich angestellt bin, immer irgendwie versucht habe, ein Unternehmen aufzubauen. Also immer geschaut habe, wo gibt es Chancen, Möglichkeiten, etwas aufzubauen, wo das Unternehmen noch nicht gehabt hat. Und das Dritte ist, dass eigentlich die Idee da war, wo ich mich wirklich drin verliebt habe. Also gesehen habe, okay, Chefcheck, ich habe mich in das verliebt, in diese Idee. Und habe so Lust gehabt, das zu machen. Und es war dann wie der richtige Zeitpunkt gewesen, um das zu machen. Also diese drei Sachen haben dann zu dem geführt, dass ich den Schritt gemacht habe, genau.
Okay, cool. Und dann habt ihr eben nebenberuflich gestartet, 2018 voll eingestiegen. Jetzt hast du gesagt, eben, ihr habt nebenberuflich gestartet und habt so erste Kunden gewonnen. Jetzt ist es ja häufig am schwierigsten, den ersten Kunden mal zu gewinnen. Wie habt ihr da gestartet? Also wie habt ihr Werbung gemacht? Wie sind ihr an die Kunden gekommen?
Also der erste Kunde ist auch etwas sehr Cooles. Also wenn das erste Mal jemand kauft in deinem Shop oder wenn der erste Kunde kommt, ich glaube, das ist das unvergessliche Erlebnis, wo das so blink gemacht hat in unserem Shopify-Store. Und wir haben eigentlich wirklich eine einfache Website gemacht, sehr einfach gestartet. Wir haben so eine Pre-Launch-Kampagne gemacht, wo wir einfach mal unsere E-Mail-Adressen alle gesammelt haben. Also Freunde, Bekannte, Geschäftskontakte. Wir haben da alle unsere E-Mail-Adressen zusammen da und haben das einfach mal an die Liste rausgeschickt. Und die Idee war so, dass wir dann wie eine, so eine Art ein Weiterempfehlungsprogramm kann machen. Also man kann dann das wie weiterempfehlen und man kann Punkte sammeln und je mehr man es weiterempfiehlt, desto mehr kommt man auch selber rüber. Also der Preis, der Endpreis, den wir gewinnen konnten, war, glaube ich, ein Jahr gratis rasieren gewesen, mit ShaveCheck. Und das hat dann dazu geführt, dass wir wie die Adresse können, das hat können wachsen innerhalb von so Friends, Families und Kontakt. Und so ist dann wie so eine kleine Gruppe entstanden an Leuten, die uns gekannt haben und Kunden geworden sind. Und nachher ist es eigentlich über die Weiterempfehlung sehr viel gelaufen. Also über Weiterempfehlung, organisch. Wir haben dann auch Google AdWords gemacht von Anfang an. Und auch uns bewerten lassen. Also das haben wir eigentlich schon, also ich glaube, in den ersten zwei Wochen dann gestartet.
Okay, also mit wenig Budget, sondern eher mit viel Zeitaufwand und eben das Zusammenführen und ein bestehendes Netzwerk quasi gestartet, anstatt gross Werbung schalten und viel Geld investieren. Habe ich das richtig verstanden?
Also wir haben ja gar nicht viel Geld gehabt. Das ist, in dem Sinne hat sich das von allein geklärt. Also ich glaube, es ist wie, wenn du startest, einfach mal als Startup, dann hast du wahrscheinlich entweder Geld oder musst neue oder andere Wege suchen. Also man kann da nicht einfach dort sitzen und einfach grosse Werbekampagnen machen, das geht wie nicht und das hat auch seine Vorteile. Und wir haben darum halt wie verschiedene Wege gesucht, also einerseits über Weiterempfehlung, andererseits über PR, also wir haben auch in den Medien einen Artikel können wie platzieren oder mit einem Journalist, der das interessant gefunden hat und hat dann eigentlich wie eine Geschichte darüber geschrieben und dort haben wir dann eigentlich an einem Tag plötzlich hat es angefangen, von unserem Shop sind Bestellungen reingekommen und haben gemerkt, da ist etwas geschrieben worden. Also es ist irgendwie so, der hat es dann publiziert, also wir haben einfach mal eine Geschichte angezettelt und das ist dann publiziert worden und das hat uns wirklich einen guten Schub auch wieder an Kunden gegeben. Und eben so sind wir eigentlich in den letzten zwei Jahren recht organisch gewachsen, plus natürlich Höhle der Löwen, wo wir mitgemacht haben. Das ist auch so ein bisschen außerhalb von der Komfortzone natürlich gewesen, aber sehr cool, hat uns gut gepusht und dort haben wir auch wieder Kunden können gewinnen, also einen rechten Schub können machen.
Cool, Höhle der Löwen natürlich immer ein mega spannendes Thema. Habt ihr einen Loi abgeholt?
Nein, wir haben dort keinen Loi abgeholt.
Okay.
Aber es hat sich dennoch sehr gelohnt. Also ich empfehle es auch immer anderen Start-up.
Ein bisschen etwas über Zahlen sagen oder darfst du das auch gar nicht? Also weißt du was, hat euch das gebraucht? Wie viele Bestellungen habt ihr gehabt nach so einer Ausstrahlung?
Also wir haben es, also es ist ausgestrahlt worden und am nächsten Tag haben wir etwa 150 Bestellungen gehabt. Und das ist aber dann noch etwa zwei Wochen, ist der Pace noch relativ hoch gewesen, also wir sind fast nicht mehr nachgekommen. Mhm. Und es ist dann ein Weihnachtsgeschäft noch gelaufen. Also wir sind eigentlich November, Dezember nur noch am Rennen gewesen.
Okay.
Und uns hat uns auch auf anderen Ebenen gepusht. Also einerseits pusht dich so eine außerhalb von der Komfortzone immer am meisten. Also wenn man so etwas macht, oder? Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man das macht, dass du weiterkommst. Und es hat uns auch Investoren gebracht. Also wir haben jetzt Investoren, aufgrund eben auch von der Sendung, wo das, sie haben das gesehen und haben das cool gefunden, haben sich bei uns gemeldet. Und wir haben jetzt eigentlich die erste Seed-Runde hinter uns.
Okay. Sind ihr aktuell nur in der Schweiz oder auch international unterwegs?
Aktuell nur in der Schweiz. Und wir sind jetzt aber am Vorbereiten, um auch in der EU zu verkaufen. Also zuerst starten wir in der Dachregion. So klassisch. Deutschland, klar. Österreich, Schweiz. Ist naheliegend. Und dann werden wir schauen, wie das funktioniert. Und wenn man mal in der EU ist, dann hat man ja auch die Möglichkeit, dann nachher in ganz Europa zu verkaufen. Und das sind wir jetzt am Aufgleisen.
Okay, ich nehme an, auch darum habt ihr ein Investment gebraucht, dass ihr quasi könnt schneller internationalisieren.
Genau, also das Investment ist sicher, dass wir auch, also einerseits, dass wir den Schritt jetzt machen können in die EU, weitere Produkte entwickeln, plus eben vor allem auch in Performance-Marketing investieren, weil dort sehen wir, dass es funktioniert, also dass die Leute Freude haben am Produkt und wenn sie es sehen, dass wenn wir Visibilität haben, dass es eigentlich sehr gut konvertiert. Und von dem her gesehen, ist es wirklich eine riesige Chance, um dort mit Performance-Marketing jetzt weiter zu wachsen.
Cool, ja, Performance-Marketing ist definitiv unfassbar mächtig, wenn es funktioniert. Mhm. Genau. Ich habe erst gerade kürzlich wieder den Nicolas Henny von Nikin zu Gast gehabt. Der ist zum zweiten Mal schon da gewesen, jetzt im Podcast, wo ja jetzt innerhalb von 4 Jahren haben sie über 1,2 Millionen Produkte verkauft. Also brutales Wachstum.
Ja, das ist super. Also ich finde es mega cool, was sie auch machen.
Definitiv. Jetzt hast du eben gesagt, 2018 bist du Vollzeit eingestiegen. Kannst du sagen, wie es heute so aussieht? Also haben wir heute auch noch Mitarbeiter oder bist du immer noch allein? Schafft dein Mann voll dafür? Und vielleicht auch etwas zum Umsatz, dass jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer sich noch ein bisschen besser vorstellen können, von was wir hier aktuell reden.
Also wir sind immer noch in der Startup-Phase, ganz klar. Ich habe bisher mit Freelancern gearbeitet. Also wir haben ein Netzwerk von etwa 30 Freelancern, die ganz unterschiedliche Sachen machen. Weil man eben als Startup nachher die Flexibilität hat und Kostenkontrolle, ist es eigentlich ein Vorteil, am Anfang so zu starten. Und man kann auch die Leute anfragen, die man denkt, sind am besten gerade für das Projekt geeignet, wo man eben anpacken will. Und das hat uns, das finde ich extrem spannend. Und wir wären sicher, sagen wir auch, wenn wir jetzt haben wir erste Mitarbeiter, die jetzt kommen, wo wir mal ja, gewisse Anfänge startet. Aber eben, das ist, wir werden wahrscheinlich immer viel grösseres Netzwerk haben an Freelancer wie ein fixes Team. Also das Team bin ich jetzt am Aufbauen, das feste Team sozusagen. Das startet jetzt im Juni und sind wir jetzt auch, werden wir dann auch noch mal etwas ausschreiben. Und eben sonst finde ich es sehr spannend, auch ein grosses Netzwerk zu behalten an Freelancer. Und zwar auch international. Also immer dort in den Märkten, wo man rangeht, wenn ich dort auch mit Freelancer arbeite. Finde ich sehr spannend.
Okay. Kannst du etwas sagen, vielleicht die Anzahl Kunden, die wir etwa haben, oder irgendwie, dass man noch ein bisschen vorstellen kann, von was wir da reden?
Ja, sicher. Also von der Kundenanzahl sind wir jetzt bei 3'500.
Okay.
Und Marketing-Spend pro Jahr sind wir bei 12'000 Franken. Einfach, dass man es ein bisschen im Verhältnis sieht. Yeah. Also darum haben wir jetzt auch, eben, werden wir mehr ins Performance-Marketing investieren, weil 12'000 Franken ist eigentlich sehr, sehr wenig. Definitiv. Für Marketing, oder? Das ist praktisch nichts. Also da haben wir noch nicht mal an der Oberfläche gekratzt. Und jetzt, wo wir sehen, es funktioniert, das Produkt, also Höhle der Löwen, ist eigentlich wieder wie so ein Proofpoint gewesen, zum funktioniert das Produkt. Also es war wieder wie so ein bisschen Lean Startup, wieder ein Meilenstein gewesen. Und haben gesagt, doch, Product Market Fit ist da und jetzt können wir eigentlich investieren in die Visibilität. Und das Ziel ist jetzt, die Kunden natürlich markant auszubauen.
Okay, woran ist es gescheitert, dass es kein Deal gegeben hat bei den Höhlen der Löwen?
Dass wir als Ehepaar das startet oder gestartet haben. Also, dass wir als Ehepaar Gründer sind, das war eigentlich die Argumentation gewesen, vor allem.
Okay, spannend. Ja. Das Risiko zu gross, dass es irgendwie sich trennen oder was denn?
Ich weiß es nicht. Also, ja, also musst du mal schauen, die Sendung, dann siehst du die verschiedenen Argumente, aber das war so ein bisschen die Hauptargumentation gewesen. Und dann hat es wahrscheinlich auch noch ein paar andere Gründe gegeben. Es ist ja nicht immer alles, was man sagt, ist dann auch wirklich der Fakt. Aber ich finde, sie sind eigentlich sehr, es ist eine spannende Diskussion gewesen es sind gute Inputs gewesen und wir haben auch viel können mitnehmen daraus.
Okay, perfekt. Unbedingt in dem Fall mal schauen.
Ja, kannst du mal reinschauen.
Definitiv.
Die Podcast-Episode wird gesponsert von Knows. knows.com. Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf knows.com einfach, sicher und zu einem fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf Knows Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Knows schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag.
Jetzt, du hast gesagt, ihr habt ein Netzwerk von 30 oder über 30 Freelancer. Jetzt würde mich mal noch interessieren, wie hast du das aufgebaut? Also das ist doch relativ viel eben und wie du sagst, Mitarbeiter ist natürlich dann immer gerade Fixkosten, bei den Freelancern nicht. Aber wie hast du 30 Freelancer gefunden, die mit dir zusammenarbeiten? Oder wie machst du das? Bist du über Plattformen oder selber angeschrieben? Oder wie hast du das gemacht?
Also ganz unterschiedlich. Das eine ist sicher das persönliche Netzwerk, wo man immer anfangen kann. Und man kann immer dort jemanden fragen, wenn man niemanden kennt, kennst du jemanden, der jemanden kennt? Das finde ich echt sehr einen guten Ansatz. Weil dann hast du schon mal einen ersten Filter drin. Das andere, also so habe ich sehr viele Leute gefunden und auch von meiner früheren Tätigkeit auf Agenturseite viele kreative Leute oder Techniker und so weiter kennt. Dann das Zweite ist eigentlich so die Freelancer-Plattformen, die es gibt. Also Upwork zum Beispiel, wo ich einfach gewisse Sachen so vergeben habe. Die sind ja weltweit und da kannst du wie alles suchen. Also da gibt es wie kein Limit in dem Sinn. Und dann eben wirklich durch einfach auch Leute kontaktieren. Also sehr oft gehe ich einfach Leute kontaktieren und frage, hast du Lust mit mir das zu machen? Ich habe gesehen, du machst das und das. Finde ich mega cool. Wir sind so und so, wenn wir etwas zusammen machen. Und so startet das eigentlich sehr oft. Also auch unser Drechsler, der Thomas Meyer als Beispiel, er ist jetzt mehr auf der Handwerkerseite, habe ich einfach mal geschaut, was gibt es eigentlich für Drechsler in der Schweiz. Und es gibt ja auch nicht mehr so mega viel. Und dann habe ich ihn gefunden, habe gefunden, er ist so cool, er macht das irgendwie seit 45 Jahren, ist so richtig leidenschaftlich mit dabei. Und das ist für mich immer ein sehr wichtiger Punkt. Also ich versuche immer Leute zu finden, die das, was sie machen, extrem gerne machen und voll die Leidenschaft drin haben. Weil das sich einfach wirklich widerspiegelt im Resultat. Und ich habe jetzt wirklich das Glück gehabt, eigentlich mit allen Leuten, die ich bis jetzt geschafft habe, haben wir Freude bekommen am Produkt und haben wie über das etwas reingegeben. Also es war wie nicht einfach ein Job erledigen, sondern wirklich Begeisterung für etwas. Und das hat sich bis jetzt wie können aufbauen, auch mit Freelancer. Und das Ziel ist natürlich auch mit Mitarbeitern oder mit einem Team, das zu machen. Also Leute zu finden, die das Gleiche in sich, also die gleiche Freude, Begeisterung für das Produkt haben, für die Idee, die Vision, die wir haben. Und ich glaube, so ist eigentlich alles möglich, wenn man die richtigen Leute dabei hat.
Ja, definitiv. Also eben, das ist immer extrem wichtig und spannend, dass du sagst, eben, dass man wie die Begeisterung und das den Zusammenhalt auch mit den Freelancern angebracht hat, anstatt nicht, also als in einem kleinen Team ist das ja noch viel einfacher, wenn man sich jeden Tag sieht. Also cool, dass sie es geschafft haben, definitiv. Du hast 2018 den Schritt gewagt von der Teilzeit-Selbstständigkeit, zum sagen, jetzt mache ich es Vollzeit. Wie hat sich dein Leben seither verändert? Also was ist da besser geworden? Und vielleicht gibt es ja Sachen, die schlechter sind als vorher. Wir wollen ja ehrlich bleiben.
Ja, klar. Ich glaube, besser und schlechter. Das ist immer so, man hat ja immer das Ganze. Oder wenn du irgendwie ein Unternehmen startest, kommst du immer alles über. Du kannst nicht nur rauspicken, was dir gefällt. Also ich glaube, was in dem Sinn schlechter geworden ist, wenn wir gerade mit dem Schlechten mal anfangen, ist, dass ich jetzt eben wie ein Team ein bisschen verstückelt habe. Also vorher hatte ich ein Team, wo wir zusammen Sachen entwickelt haben. Und jetzt ist eigentlich, mein Team ist eher verstückelt. Es ist so, dass als Start-up auch niemand auf dich wartet. Also du musst auch zuerst die Leute finden. Und das ist sicher viel eine grössere Herausforderung. Und oft machen die Leute auch, wie dann plötzlich haben sie mega Freude daran. Und das zu schaffen, das ist einfach schwieriger, eben wie du sagst, als wenn man ein fixes Team hat. Und es braucht einfach mehr Inputs und mehr Energie zum Reingehen. Aber es ist so cool, eben, wenn du dann merkst, hey, jetzt fängt es an zu laufen, jetzt kommt etwas zurück, jetzt entwickeln wir etwas zusammen, obwohl wir in dem Sinn ein loses Team sind. Und das ist sicher viel eine grössere Herausforderung, auch schwieriger. Man ist auch oft eben, also auch mit Lieferanten zum Beispiel, jetzt ist es ein bisschen anders, oder? Jetzt ist man auch oft wirklich das Hinterste in der Kette, weil man halt nicht irgendwie 100'000 gerade von etwas im Kopf stellen, sondern eher sagt, okay, 5'000 mal zum Start. Mhm. Und einfach, man ist dann nicht so wichtig, oder, von der Priorität. Und man kämpft, also ich kämpfe dann immer so ein bisschen, dass wir jetzt drankommen und vorwärts machen, weil ich bin dann gleich irgendwann wieder schon ungeduldig und willst mal vorwärts machen. Das ist so ein bisschen das. Das andere ist sicher, dass du auch, wenn du allein startest oder mehr allein, dass du mal am Anfang lostrittst, so auf der operativen Ebene, dann nachher sitzt du halt auch allein am Küchentisch und löst das Problem noch am Abend um 10 Uhr, oder? Da hast du auch so ein paar so Sachen, dass du halt wirklich merkst, okay, jetzt bist du einfach auch manchmal allein unterwegs. Obwohl du das Team irgendwo hast. Aber es ist etwas anderes, oder? Dass, wenn du irgendwo angestellt bist und ein Team hast. Und dann merkst du halt, okay, irgendwann bist du auch allein und irgendwann ist man halt im Leben auch allein. Und dann geht es auch wieder weiter. Oder du hast mal eben Sachen, die du lösen musst, die du jetzt nicht gerade jemanden nebendran hast. Und das andere, wo ich merke, warum ich es sofort wieder machen würde, ist einfach, ich habe mega Freude an dem, was ich mache. Es gibt mir so viel zurück und ich merke vor allem eben auch, dass andere Freude haben. Und das ist das, wo ich lässig finde. Etwas zu entwickeln, wo über ein Produkt rausgeht. Und das ist sicher das, was ich cool finde, auch dass ich jetzt, obwohl ich nicht weniger arbeite, viel mehr selbstbestimmt bin. Also, dass ich wirklich zwar etwa gleich viel oder sogar mehr Stunden arbeite. Ich habe sehr oft mit dem Kopf dabei bin, auch wenn ich etwas anderes mache. Aber dass ich wie sonst mehr Flexibilität habe in meinem Tag und mehr selbstbestimmt bin. Und das finde ich einen riesen Gewinn.
Das ist definitiv so, dass man, das wird etwas, wo dann fast selbstverständlich wird oder wo so normal wird, dass man halt irgendwie so frei kann entscheiden, was man wenn, wie, wo macht. Um sich an, man muss erinnern, wie es vorher war, dass man es schätzt oder nicht. Also es wird schon sehr gewohnt.
Mhm, absolut. Und ich glaube, man kann dann irgendwie nicht mehr zurück. Also ich glaube, wenn man mal so den Status oder das einfach die Phase gehabt hat, von selber etwas auf die Beine stellen, selber das Unternehmen aufbauen, ich glaube, dann kannst du nicht mehr zurück. Weil dann gehst du dich da rein und du willst ja, dass es das weitergeht. Und eben, du hast dann so dein Leben auch, das sich mit dem verbindet.
Ich bin überzeugt, Unternehmertum ist die geilste Lebensform auf der Welt. Darum habe ich den Podcast gestartet, weil ich möchte, dass mehr Leute die Lebensart, denke ich, oder die Lebensweise mal als Variante sehen oder mal sehen, was das eben kann sein. Weil ich glaube, ganz viele Leute haben ein falsches Bild vom Unternehmertum im Kopf, teilweise nicht so ein Positives. Und da möchte ich eben mit so Geschichten wie bei dir ganz ehrlich und transparent, aber halt zeigen, was es bedeutet, Unternehmer zu sein. Mega cool. Bei mir ist es noch schwierig, manchmal kannst du gar nicht trennen, wenn du schaffst jetzt und wenn nicht. Also weißt du, du hast vorhin gesagt, von der Anzahl Stunden. Das ist halt mega schwierig, was ich schaffe. Oder eben, wenn du jetzt irgendwie mit dem Kopf noch dabei bist oder so, ist jetzt das Schaffen oder nicht?
Ja, ich glaube, das verbindet sich total. Das ist auch so ein bisschen das, wo alles wie so ein bisschen zusammenkommt und wo es auch extrem schwierig wird. Also dort ist wahrscheinlich auch die Herausforderung, dass man sich auch mal abgrenzen kann oder sagt, jetzt denke ich mal nicht drüber nach. Also ich glaube, wenn man etwas so gern macht eigentlich und auch die Ambition hat, dass es erfolgreich wird, das zusammen, das ist dann die grösste Herausforderung, um es einfach einmal auf der Seite zu lassen. Und einfach sagen, jetzt mache ich mal etwas anderes. Jetzt denke ich mal etwas anderes, weil ich kann dir ehrlicherweise nicht sagen, wie viele Stunden ich arbeite. Weil eben das vermischt sich ja alles. Und das ist, glaube ich, auch die grosse Herausforderung.
Ja, das ist ja auch gesagt, wo natürlich dann die anderen Leute oder eben so Arbeitnehmer oder so nicht verstehen, dass man irgendwie vielleicht auch so wie mal noch drüber redet oder so. Mhm. Und das Gefühl, du bist immer am Arbeiten, wo man so findet, ja, aber ich arbeite halt gerne. Es ist
ja, sich genau. Nicht wie arbeiten. Man muss sich fast ein bisschen entschuldigen. Nein, wie soll ich sagen, man muss sich erklären, ja. Mhm.
definitiv. Ja. Aber ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, wenn man das gerne macht. Oder eben ich gehe mega gerne in die Ferien, wirklich. Und das gehört absolut dazu. Aber wenn ich so fertig bin mit der Ferien, freue ich mich immer extrem wieder zu arbeiten. Logisch gibt es immer so ein trauriges Auge, das denkt, ah, Ferien ist halt schon cool, ich würde jetzt gerne noch länger Ferien machen. Aber grundsätzlich freue ich mich mega wieder zu arbeiten und bin voll motiviert. Und da haben andere Leute nach der Ferien den Todesanschiss, ja, dass sie jetzt die Ferien fertig sind und nicht damit gehen.
Das ist doch eigentlich viel etwas Lebensqualität. Ja, ich finde, das ist doch eigentlich, und das ist auch ein mega Privileg, wenn man das kann. Also ich sehe es auch als Privileg.
Ja.
Wenn man also, kann machen, was man will. Also,
absolut.
Ist ja nicht in jedem Land so. Also ich glaube, es ist auch eine Glückssache, wo man auf die Welt kommt.
100 Pro, das definitiv. Ja. Ich glaube aber jetzt gerade eben, ich meine, der Podcast ist auf Mundart, darum sprechen wir mit dem jetzt die Schweiz an. Und wenn man es jetzt mal auf die Schweiz bezieht, dann glaube ich, kann fast jeder sein Leben so wie selber in die Hand nehmen und sich etwas erarbeiten, dass er das kann. Aber das geht nicht einfach von heute auf morgen. Und es ist nicht am ersten Tag so, wo du sagst, jetzt mache ich mich selbstständig, jetzt bin ich komplett frei. Sondern man muss sich zuerst etwas erarbeiten. Aber ich glaube, das kann man mit Einsatz und Willen und Leidenschaft hat das in der Schweiz fast jeden.
Ja, nein, also ich denke, wenn wir es jetzt nur auf die Schweiz anschauen, sehe ich das auch so. Ich glaube, da hat man unglaublich gute Voraussetzungen. Und wenn man die will nutzen, kann man auf jeden Fall, denke ich auch.
Bin ich froh, bist du gleicher Meinung. Jetzt ist aber gerade im Unternehmertum, du hast selber gesagt, eigentlich lernst du am meisten in diesen Momenten, wo du ins kalte Wasser springst. Aber das sind ja manchmal auch Dinge, die dann ganz anders kommen. Hat es so Situationen gegeben, die jetzt ganz anders gewesen sind, wie du es dir vorgestellt hast, wie du gedacht hast, dass es wird sein?
Ich glaube, ich bin ein Mensch, der sich nicht so viel vorstellt oder der nicht so irgendwo hingeht und schon sich 100'000 Gedanken macht, wie alles wird sein und so. Das ist einfach nicht mein Typ. Ich bin eher jemand, der einfach mal macht und dann sehe ich, wie das kommt. Und darum habe ich auch nicht so eine konkrete Vorstellung gehabt, was jetzt alles mich erwartet und bin auch nicht mega enttäuscht gewesen. Also, ich weiss auch nicht, also es ist wie, man startet einmal, weiss noch nicht, wo es hinführt. Also keine Ahnung. Durch das, dass wir so den Lean-Startup-Ansatz haben, bin ich auch sehr schnell mit der Realität konfrontiert worden. Also ich glaube, das ist das Einzige, aus meiner Sicht ist das für mich der einzige mögliche Weg. Also nicht, dass ich in einem Elfenbeinturm ein Jahr lang einen Businessplan schreibe und alles mir überlege, was da alles passieren könnte, sondern ich glaube, man muss einfach sehr schnell starten und darum also gibt es gar nicht so den Traum, der platzt bei mir jetzt. Also es ist einfach die Realität und du schaust, was die Kunden sagen, ob es ihnen gefällt oder nicht, was kannst du verbessern. Und irgendwie so hat das so ein bisschen eine natürliche Evolution drin. Okay. Und darum habe ich jetzt nicht so die grosse Überraschung jetzt erlebt, wenn du mir jetzt die Frage stellst und ich mir das überlege. Ich glaube, es ist mehr einfach im Kleinen. Weißt du, wo du mal etwas startest, nachher denkst du, das funktioniert sicher mit dieser Zusammenarbeit. Also wir haben auch schon eben zum Beispiel mit einem Fulfillment-Partner gestartet. Dann hast du das voll in die Hose. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, also ich glaube, nach 5 Wochen haben wir dann die Zusammenarbeit wieder aufgehört. Ich glaube, man muss dann einfach auch schnell reagieren, wenn man merkt, jetzt geht etwas nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja,
gerade in dieser Start-up-Phase, denke ich, ist das extrem wichtig. Oder? Also eben, wenn man jetzt noch ganz klein ist, ist ja das der grosse Vorteil, den man hat, dass man, jetzt zweite ist jetzt in eurem Fall, oder du und dein Mann, und kannst sagen, hey, das geht nicht, jetzt ändern wir da. Je grösser das es wird, desto mehr Mitarbeiter hinten dran stehen und vielleicht mehr Leute, irgendwann hast du Investoren, die auch noch ein Wörtchen mitzureden haben und so, desto komplexer wird es. Aber zu Beginn muss man da extrem schnell reagieren, definitiv.
Ja, ich glaube, das sollte man auch ein bisschen behalten. Also, auch wenn es schwieriger wird, oder du nicht mehr gerade so das Schnellboot bist, vielleicht hast du ein bisschen mehr Gewicht drauf und so, aber ich glaube, man muss immer versuchen, irgendwo ein Start-up zu bleiben, vom Geist her, also weißt du, vom Charakter, dass man auch nicht so träge wird wie so ein Tanker. Also das ist wirklich so, das muss man halt das irgendwie ein bisschen anders aufgleisen, das Ganze, aber ich glaube, es wird schon schwieriger, weißt, eben mit so schnell mal entscheiden. Also heute kann ich am Morgen entscheiden, am Mittag umsetzen. Das wird dann schon nicht mehr so sein. Aber ich glaube, so die Agilität, die muss man irgendwie so lange wie möglich versuchen beizubehalten.
Definitiv. Über das Thema habe ich mit dem Nicolas Henny im letzten Interview, also ich habe zwei Interviews mit ihm gehabt. Das erste ist einfach Geschichte und das zweite ist jetzt so gewesen, was ist in 8 Monaten passiert, was hat sich bei Ihnen verändert. Wo wirklich jetzt, also würde ich dir empfehlen, mal reinzuhören, wo es eigentlich ein bisschen um das Thema auch gegangen ist, was sich jetzt durch eben das mega starke Wachstum und durch das Teamwachstum und so weiter bei Ihnen verändert hat. Und er ist definitiv einer, der mega den Start-up-Gedanken hat, wo aber eben merkt, wie es einfach gar nicht mehr geht, bei einer gewissen Menge. Hast du so viele andere Prozesse und so viel, wo dann eben zusammenhängt und du kannst ja gar nicht am Morgen entscheiden und am Nachmittag machen, was du
Ja,
gar nicht
nein,
selber
absolut.
machst.
Nein, das verstehe ich. Das verstehe ich.
Aber es ist definitiv mega spannend und unbedingt, also da bin ich voll bei dir, dass man das muss probieren und irgendwie immer wieder denken, ja, aber braucht es das wirklich und wie können wir das schneller machen? Definitiv voll bei dir. Aber ich glaube, es ist mega schwierig, gerade wenn man wirklich grösser wird.
Ja, ich glaube, selbst wenn du deine Prozesse hast und tausende von Produkten, dann ist es natürlich anders. Aber ich glaube, im Charakter oder im Zug, in der Ambition, kannst du immer noch sagen, okay, dass du anschaust, auf Veränderungen kannst reagieren. Du bist dann immer so schnell, aber du kannst immer noch also die Wahrnehmung und die Geschwindigkeit versuchen, irgendwie umzusetzen.
Definitiv, definitiv.
Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Relay-App. Du musst selber wissen, ob du in Bitcoin investieren willst, aber wenn du es machst, dann mach es mit der Schweizer Relay-App. Mit der Relay-App kannst du nämlich in nur einer Minute und ohne Registrierung in Bitcoin investieren. Auch Sparpläne sind möglich. Mit dem Code «Mach dein Ding» sparst du sogar noch 0,5% Gebühren. Also lad dir jetzt die Relay-App direkt auf dein Handy. Mehr Informationen findest du in den Shownotes.
Als ihr gestartet habt, hast du gesagt, du hast vorher in der Agentur gearbeitet, kommunikationsseitig. Habt ihr sonst eine Ahnung gehabt, weißt du, von Buchhaltung, Recht, wie überhaupt so eine Gründung abläuft, dass man das muss beachten muss? Oder habt ihr einfach gestartet und irgendwie dann irgendetwas gemacht?
Also vom Hintergrund her habe ich Kommunikation und betriebswirtschaftlichen Hintergrund und das hat mir sicher geholfen, die zwei Sachen im Unternehmertum, weil am Anfang machst du ja alles eigentlich selber. Und dann ist es gut, wenn du ein Generalist bist. Und es gibt Themen, die mich natürlich viel mehr interessieren, wie Kommunikation, Marketing, etwas aufbauen, das Unternehmertum. Das interessiert mich wahnsinnig. Das finde ich extrem spannend. Buchhaltung und so Verwaltungssachen, da bin ich manchmal wirklich wie so ein totes Pony. Also da muss ich mich extrem innerlich überwinden, weil einfach, das ist jetzt einfach nicht meins, oder? Und das ist einfach so, wenn du noch ein kleines Startup hast, dann kannst du das noch selber so ein bisschen machen. Aber irgendwann, eben jetzt haben wir auch eine Umwandlung gemacht von einer GmbH in eine AG, jetzt haben wir Investoren, jetzt hast du schon ein bisschen andere Ausgangslage. Und eben, wir sind relativ weit gekommen, ohne jetzt da immer einen Experten für das und das noch reinzunehmen. Also bis jetzt eigentlich wirklich extrem schlank durchgekommen. Und ich habe auch bei vielen Themen viel gelernt. Also ich habe zum Beispiel noch nie ein Produkt entwickelt. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie man ein Produkt entwickelt. Und das ist auch so etwas. Ich glaube, wenn man etwas will, dann muss man sich einfach voll reingeben. Und man lernt so schnell dazu. Das finde ich auch etwas vom Coolsten, wenn man selbstständig ist, die schnelle Lernkurve. Das finde ich unglaublich cool, weil irgendwie vorher habe ich eher immer etwas gegeben, also gibst Outputs mit den Themen, die du kennst. Und jetzt ist es eigentlich oft so, dass ich vielleicht die Hälfte kenne mich aus und die andere Hälfte überhaupt nicht. Und dann fange ich einfach mal an, springe ins kalte Wasser, frage nach und bei jedem Telefon wirst du schlauer und lernst dazu. Und ich glaube, man darf einfach keine Angst haben vor dem, was man noch nicht kennt. Und einfach sich da reingeben und Leute fragen. Und dann irgendwann, ja, lernst du halt dazu und dann kommst du durch. Und so war es eigentlich bei den meisten Themen jetzt gewesen. Also, eben die Basis ist da gewesen, betriebswirtschaftlich, was also Buchhaltung und so anbelangt. Und Kommunikation, Marketing habe ich sehr lange gemacht im Job. Aber eben sehr vieles habe ich wirklich müssen von null auf jetzt lernen.
Ich habe auch Betriebswirtschaft studiert, aber es ist, wie du sagst, oder? Ich glaube, in einem Jahr Unternehmertum lernst du mehr wie in 3 oder 5 Jahren Studium.
Das ist es so, ja.
Vor allem viel spezifischer. Und du hast vorher mal gesagt, du bist manchmal halt einfach allein mit diesem Problem. Das ist in dem Moment vielleicht manchmal ein bisschen mühsam, aber dafür lernst du so viel schneller und so viel mehr. Und ich glaube darum auch, wirklich, wenn jemand mal sein Ding gemacht hat und wenn es mal scheitert und am Schluss halt Konkurs geht oder was auch immer, man lernt so unglaublich viel, auch für sein anderes Leben, jetzt nicht nur unternehmerisch, dass ich es wirklich eigentlich jedem nur empfehlen kann. Natürlich sollte man dann nicht gerade sein ganzes Vermögen und den letzten Rappen investieren, wenn es schieflaufen kann. Aber mit so Ideen, eben, ihr habt ja schon gesagt, ihr habt ja nicht mit unfassbar viel Geld gestartet. Logisch, es kostet immer ein bisschen etwas, das muss man bereit sein zu investieren, sonst sollte man kein Unternehmen starten. Aber das, was man da damit lernt, und das finde ich, ist einfach genial.
Ja, ja, ich glaube auch, das habe ich vorher noch vergessen zu sagen, wo du gefragt hast, was ist anders geworden. Und definitiv, das ist wirklich ein Punkt, dass man so viel dazulernt und auch wirklich interessante Menschen trifft. Und eigentlich ist alles möglich. Also die ganze Welt kannst du ja kontaktieren, wenn sie so siehst. Und ich finde es eigentlich extrem spannend, dass man so wie etwas auch selber kann aufbauen und eben auch die kontaktieren, die Menschen, wo man möchte. Und man kann ja nur ein Nein bekommen, aber etwas anderes ja nicht. Und ich einfach, nebst dem Dazulernen, finde ich, nimmt man auch sehr viel mit von anderen Menschen, also im Austausch mit anderen interessanten Menschen. Und das finde ich etwas extrem Cooles.
Definitiv. Ist auch ein Grund, warum ich den Podcast gestartet habe. Jetzt muss ich nämlich immer, darf ich natürlich alle Wochen mit irgendeinem sehr spannenden Unternehmer oder spannenden Unternehmerin eine Stunde lang Zeit verbringen und von ihnen lernen. Also hat auch einen leicht egoistischen Gedanken dabei gehabt, natürlich.
Definitiv. Das ist okay.
Was sind jetzt in dieser Zeit, seit ihr Shave-Check macht, die schlimmsten Momente gewesen? Eben, wir wollen ehrlich bleiben, Unternehmertum ist zwar die geilste Lebensform, aber es ist nicht immer alles nur super. Was ist der schlimmste Moment gewesen?
Also ich glaube, der schlimmste Moment bislang, also eben, es hat unter der Woche hat es viele Sachen, wo, so auch Kleinigkeiten, die schief gehen. Also, und ich mache, glaube ich, sehr regelmäßig Fehler und es geht etwas schief. Aber ich glaube, dort, wo am meisten schief gegangen ist, das ist eigentlich am schwierigsten gewesen. Also das war letztes Jahr gewesen, wo wir angefangen haben, Rasiergriff mehr in Serien produzieren und nicht mehr so kleine Auflagen. Dann, dort hat es Problem gegeben, dass das Loch nicht gerade reingebohrt war oder nicht gerade abgeschnitten. Und dann können so kleine Sachen, können dann eben, das ganze Produkt nicht funktionieren. Mhm. Und einerseits ist das in die Hose, also eine grosse Lieferung, Rasiergriff in die Hose. Bei unserer Rasiercreme ist noch etwas in die Hose in der Produktion. Unser Fulfillment-Partner, das hat nicht funktioniert. Und das ist eigentlich alles Wichtige, ist eigentlich zusammengekommen. Also alles Wichtige, was hätte funktionieren sollen, ist eigentlich in die Hose. Und das ist kurz vor dem gewesen. Also wir haben dann etwa noch 2 Monate Zeit gehabt, um alles wieder in den Griff zu bekommen. Weil das ist so auf die Ausstrahlung gewesen, eben Höhle der Löwen. Mhm. Haben wir wollen parat sein mit unserem Produkt. Weil sie gesagt haben, okay, eben, es können einmal 1000 Bestellungen geben und die müssen parat sein und so. Und wir haben dann wirklich eigentlich Tag und Nacht gearbeitet, um das irgendwie wieder aufzuholen. Also es war wirklich ein schlimmer Moment gewesen, wo alles in die Hose ist. Also es ist eben Rasiergriff in die Hose, von Firmenpartner in die Hose. Und am Schluss habe ich gedacht, okay, das mit der Shaving Cream wird klappen, weil das ist ja, das haben wir ja schon viel gemacht. Und ist das auch noch in die Hose. Also das war wirklich so der Moment gewesen, wo du dann so dort stehst und denkst, das kann jetzt aber nicht sein. Also, und dann hilft einfach, also dann regst du dich natürlich auf und sitzt einfach mal ab und findest, okay, warum mache ich das jetzt genau? Das ist wirklich so ein Moment, wo du dann fragst, warum mache ich das jetzt genau alles? Mhm. Aber nachher hilft es eigentlich auch nicht irgendwie da lang, also ich bin auch nicht der Typ, der dann lang da irgendwie Mitleid hat mit mir selber und der Situation, sondern ich sage dann, okay, was machen wir jetzt? Oder? Und dann musst du einfach sehr schnell wieder aus dem rauskommen. Aus dem, eigentlich geht es ja ein bisschen um Selbstmitleid in solchen Situationen. Oder? Du bist so ein Armer, hast jetzt gerade so Pech. Oder? Aber dann musst du eigentlich wirklich sehr schnell wieder aus dem rauskommen und sagen, okay, was machst du jetzt? Und in dieser Situation hat es einfach nur geholfen, also hat es nur geholfen, einfach arbeiten sehr viel. Ich habe auch Freunde, Familie angehauen, können mir helfen. Wir mussten so viel müssen auch selber noch machen. In der Produktion, dass ich das einfach auch alleine geschafft hätte. Und dann hat natürlich, also mein Mann, natürlich, Familie, Freunde, haben alle extrem angepackt. Und dann haben wir wirklich gerade kurz vor Höhle der Löwenausstrahlung sind wir eigentlich mit allem fertig gewesen. Also wirklich fast auf den Tag. Und es ist wirklich, also es ist so knapp alles dann gewesen mit allem, was wir noch gemacht haben. Website-Update, der Kraftpapiersack, das Geschenkset haben wir noch gemacht. Also es ist wirklich alles zusammengekommen und kurz vorher fertig geworden. Und das, ja, da sind wir schon recht auch kaputt gewesen nachher natürlich, weil wir so viel geschafft haben.
Ist denn das für fast der beste Moment gewesen, wo du dann gemerkt hast, du hast jetzt alles fertig gebracht? Oder was wäre der beste Moment gewesen auf der anderen Seite?
Also ich glaube, es hat ein paar von denen auch gegeben. Der erste beste Moment war, als wir live Prototypen produziert haben vom Rasiergriff. An einer Messe haben wir live die ersten Prototypen gemacht, die wir eben dann auch gerade verkauft haben. Und dann haben wir 40 Prototypen gemacht. Die Leute konnten das Holz aussuchen und konnten entscheiden, was sie wollen. Und dann konnten sie Thomas Meyer und Rechsler zuschauen, wie der Rasiergriff gemacht wird. Und wir haben an einem Tag alle Prototypen verkauft und die Leute haben einfach so Freude gehabt, dass wir dort entschieden haben, jetzt gehen wir in die Produktion. Und das war eigentlich das erste Highlight gewesen, wo wir gemerkt haben, ah, cool, es kommt an, wie der kommt. Also nicht nur wir haben Freude, sondern es hat auch jemand anders Freude. Und das zweite Highlight war sicher auch gewesen, wo wir es geschafft haben, auf Höhle der Löwen alles fertig zu parat haben, neue Fulfillment-Partner, alle Produkte ready. Es war ein rechter Hosenlupf gewesen. Und nachher eben, wo die Ausstrahlung gekommen ist, wo es einfach wirklich so fast im Sekundentakt sind nachher Bestellungen reingekommen. Und das war schon sehr, sehr lässig gewesen. Also es war schon recht cool gewesen. Wenn einfach so rennst wie ein Marathon, du schaffst es knapp ins Ziel und du weißt noch nicht, ob es funktioniert oder ob es irgendjemand kauft. Und dann merkst du mal, es kommt, es läuft, es kommt gut. Das ist schon sehr lässig.
Cool. Wie lange geht es da von Aufnahme von «Die Höhle der Löwen» bis zu der Ausstrahlung?
Also das wird glaube ich ein halbes Jahr über vorher produziert. Circa.
Ist aber schon noch krass. Also es ist eine mega lange Vorlaufzeit, wo ihr wie wisst, eben, jetzt wird es dann ausgestrahlt, wo du dann auch noch ein bisschen vorbereitet oder so.
Ja, man hat schon glaube also eben die ersten sind, also es ist glaube Ende bei uns, jetzt Ende Februar, März ist es produziert worden und die Ausstrahlungen fangen im Herbst an.
Okay.
Also ich glaube Ende Sommer, Herbst.
Krass.
Ja. Es ist eine rechte Produktion und es ist auch sehr viel Material, das die verarbeiten müssen. Natürlich. Und ja, die Vorlaufzeiten sind recht gut, zum Glück.
Ja. Wie lange... Stehst du effektiv vor den Investoren? Also in der Sendung sieht man ja manchmal irgendwie je nach Produkt so zwischen 5 und 15 Minuten für Produktvorstellung mit Fragen und hin und her. Wie lange ist das in live wirklich?
Also etwa eine Stunde oder so. Je nachdem. Ja. Aber so ein Richtwert etwa eine Stunde hast. Bist du etwa dort in dem Gespräch?
Okay, spannend. Du hast vorher gesagt, bei den negativen Momenten, hast du gesagt, ja, du fragst dich manchmal, warum mache ich das? Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass man auf das einfach eine Antwort hat, oder nicht? Dass du für dich kannst sagen, darum mache ich es. Und dann machst du irgendwie wie auch weiter, oder? Und das hast du vielleicht beim Angestelltenjob manchmal nicht. Oder dann ist, warum mache ich das, wenn du mal so eine Phase hast, wo es ja auch als Angestellte gibt, ist halt häufig irgendwie einfach, ja, weil ich halt muss Geld heimbringen. Was ein bisschen unbefriedigend ist.
Ja, also ich glaube, die Frage, warum mache ich das, was ich mache, finde ich immer eine von der spannendsten Fragen. Weil es eigentlich so eine einfache Frage ist, aber so viel mit sich bringt.
Definitiv. Unbedingt. Und es ist aber auch nicht eine Frage, die du einfach so kannst, ich frage mich eines und schreibe es aus, wo man sich irgendwie muss damit beschäftigen muss.
Absolut. Also ich glaube, ich ein paar Mal bin ich gerade joggen und habe mir das überlegt, also warum ich das mache. Und beim Joggen kann ich sehr oft auch so Sachen eben mir auch überlegen und dann, es ist glaube ich eine Frage, wo man jetzt nicht eben von heute auf morgen beantwortet, sondern wo man eher im Laufe der Zeit sich beantworten kann.
Definitiv. Wo sich auch die Antwort verändern darf, wo sich die Lebensumstände verändern können und dann darf sich die verändern. Aber man muss irgendwie gleich können wissen, warum mache ich das jetzt heute, warum bin ich motiviert, wenn ich am Morgen aufstehe. Weil es ist ja klar, wie du gesagt hast, du hast als Unternehmer auch die Freiheit, dass vielleicht einmal sagen könntest, heute stehe ich nicht auf. Also ich muss ja nicht. Und dass man dann weiss, warum man es macht, um sich selber zu motivieren, ist sicher wichtig.
Absolut.
Definitiv. Was bedeutet es für dich persönlich, Unternehmerin zu sein? Also eben, du hast zwar gesagt, du machst dir aber nicht zu viel Gedanken über so Sachen, aber wenn du vielleicht damals ein Bild von Unternehmer im Kopf, was das heisst und was das für Leute sind, was bedeutet es für dich ganz persönlich?
Also für mich bedeutet es, eine klare Idee, eine Vision zu haben und die dann auch umzusetzen. Mhm. Also auch können zu machen. Also ich bin extrem ein Machertyp. Und ich muss wie das, was ich mir im Kopf habe, die Ideen, die ich habe, die Visionen, die muss ich können wie umsetzen. Und es muss etwas können, es muss irgendwo können einen Impact haben. Mhm. Also ich glaube, eben, warum mache ich das? Das hat wie so zwei Facetten. Das eine ist, weil ich das Leben so spannender finde. Das hat mehr so ein bisschen den egozentrischen Ansatz, sage ich mal. Ich finde das Leben so spannender und interessanter, weil ich mehr lerne und spannende Leute treffe. Und das andere ist, glaube ich, der Ansatz, dass ich möchte etwas aufbauen, das auch für andere Menschen eine Erfüllung gibt und eine Freude und einen Inhalt. Das ist dann mehr so ein bisschen das andere, das ein bisschen über mich rausgeht oder weg von mir, also ja, über einem selber rausgeht. Mhm. Und das ist eigentlich so die Vision, dass man ein Unternehmen aufbauen kann, wo Produkte herstellt, die Freude machen, eben wie sie gemacht werden. Also das wie man etwas macht, finde ich, hat eben auch sehr viel Inhalt. Und ja, und das ist so ein bisschen das, was über mich ausgeht. Vielleicht auch der Wunsch, etwas aufzubauen, wo einem wie so eine Art ein bisschen überlebt oder wo jetzt nicht nur um einen selber dreht.
Definitiv. Cool, perfekt. Das klingt doch sehr, sehr spannend. Wenn jetzt du mit deinem Mann nochmal müsstest starten, nochmal so Uhrli zurückdrüllen und jetzt haben wir die Geschäftsidee, jetzt fangen wir an. Was wären die Sachen, die ihr jetzt mit dem Wissen von heute würdet anders machen?
Also ich glaube, dann wüsstest du schon, mit welchen Partner du zusammen schaffst. Ich meine, das wäre natürlich super, oder? Wenn ich das jetzt alles weiss, was ich heute weiss, wüsste ich gerade, wenn mich anleiten würde. Ich hätte schon alle Inhalte parat. Ich hätte schon alle Produkte parat. Also es wäre einfach so eine Liste, wo ich dann könnte runtergehen, oder? Die Frage ist, ob es spannender gewesen wäre. Also ich wäre dann wahrscheinlich etwa doppelt so schnell oder ja, sogar noch schneller gewesen. Weil gewisse Sachen ist auch so ein bisschen Try and Error. Das ist eben gerade der Lean-Startup-Ansatz. Und wenn du alle schon Errors kennst, dann kannst du die einfach gerade streichen und gehst gerade das Ziel.
Logisch.
Genau.
Gibt es aber irgendwie vielleicht so grosse Fehler oder wirklich grosse Sachen, wo du jetzt sagst, da haben wir wirklich, da wollte ich jetzt der Zuhörerin und den Zuhörer einfach mit auf den Weg geben, dass sie den Fehler nicht selber machen. Hat es da etwas gegeben? Oder sind alles eben eher Kleinigkeiten gewesen, die du halt jetzt Geschwindigkeit wirst können?
Also eben, so der grosse Fehler hat es bei uns jetzt nicht gegeben. Es sind wirklich die kleinen Fehler gewesen. Und ich glaube, das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, sehr schnell sehr den Realitätscheck machen. Also sehr schnell die Idee wirklich testen, Realitätscheck. Mhm. Verheben die Idee. Also ich glaube, ein bisschen die Schwierigkeit oder auch das Problem oft ist, dass man so eine Idee hat. Man ist extrem verliebt in die Idee. Man malt sich aus im Kopf oder geht auch recherchieren, Zahlen zusammenbauen, Businessplan. Man ist sehr lange so ein bisschen am etwas entwickeln. Und man hat das Gefühl, es muss perfekt sein, wenn ich es lanciere, wenn man so als Schweizer oft den Perfektionsanspruch hat. Und ich glaube, wie dann muss man sich wie überwinden und sagen, hey, jetzt teste ich mal die minimalen Features, die mein Produkt oder meine Dienstleistung hat. So ein bisschen Mut zur Lücke. Also jetzt tue ich das einfach mal testen. Und dann lernt man auf den kleinen Sachen sehr schnell dazu. Und ich glaube, ein grosser Fehler wäre es gewesen, das wirklich nicht zu machen und einfach mal alles aufbauen und dann merken, hey, es will es gar niemand. Und von dem her gesehen, das ist sicher etwas, was ich vielen sage, einfach mal wirklich sehr schnell versuchen, einen Prototyp zu machen und dort zu testen.
Absolut. Dass dann, wenn du fertig bist, dass du weißt, es gibt Kunden, die das brauchen, oder es gibt Menschen, die das
wollen. Genau. Und eben, wir haben, weißt du, also von den Fehlern, ich mache wahrscheinlich jede Woche Fehler. Ich vergesse sie auch sehr schnell wieder, weil du es dann korrigieren und dann ist es wie abgehakt. Mhm. Aber ich glaube, ein Fehler wäre es auch gewesen, in sehr grossen Mengen zu produzieren, schon am Anfang. Du lernst immer sehr viel dazu, bei jedem Schritt. Und wenn du zum Beispiel ein Produkt produzierst, würde ich immer sagen, du zuerst in ganz kleinen Mengen produzieren und lerne mega viel dazu Und mach nachher so wie eine, also tauch nachher mega ins Detail rein. Also zuerst Oberfläche, check, ob es funktioniert, nachher voll ins Detail reingehen. Also wie kannst du jetzt den Rasiergriff perfektionieren? Und zwar jedes Detail. Also jetzt haben wir irgendwie eine siebenseitige Dokumentation, nur von einem Rasiergriff. Im Detail beschreiben, was muss wie wo gemacht werden, mit Fotos und Vermessungen, dass das eben kann skaliert werden und in der Qualität gleichbleibend produziert werden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, weißt, wenn wir jetzt ganz viel produziert hätten, schon von Anfang an, und alles wäre in die Hose, dann hättest du einfach riesige Kosten. Und genau den gleichen Lerneffekt, den du beim Kleinen hast.
Ja,
und
ja.
Das ist so wie bei den Produkten und bei den Menschen, sehe ich es eigentlich genau gleich. Ich glaube, du musst einfach mal im Kleinen anfangen zusammenzuarbeiten oder du musst mal anfangen, etwas zu machen. Und dann musst du einfach ehrlich sein mit dir. Also ich finde einfach, Ehrlichkeit ist extrem wichtig. Du musst herausfinden, passen wir zusammen? Also fittet's, oder? In dem Sinne, es ist immer gegenseitig. Und wenn du irgendwo mal merkst, hey, es fittet einfach nicht, dann musst du einfach ehrlich sein und sagen, hey, wir hören, glaube ich, gescheiter wieder auf. Und ich glaube, so ist wie das Lean Startup-Prinzip, das ich super finde von Erik Ries, kannst du eigentlich in all deinen Lebenslagen einsetzen. Nur nicht jetzt bei Kindern, wenn du selber Kind hast, was ja bei dir bald der Fall
genau.
ist. Dort hast du es, oder? Und das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Aber beim Unternehmen kannst du das eigentlich wirklich auf allen Ebenen einsetzen.
Cool. Also so, um den Schritt wieder retour machen, bist du auch die 30 Freelancer gekommen, weil du einfach mal klein angefangen hast mit kleinen Projekten zusammenarbeiten. Und wenn das gut funktioniert hat, dann baut man halt eine Zusammenarbeit auf, wo dann ein bisschen grössere Sachen dabei könnte passieren.
Mhm. Cool. Ja, du merkst auch, wo welche Stärken bei wem liegen. Und das ist auch extrem wichtig.
Perfekt. Wir sind schon gleich am Ende vom Interview, Martina. Gell? Jetzt kommen noch die Fragen, die du ein bisschen vorbereiten sollst. hast du ein Lieblingszitat? Und falls ja, warum genau das?
Also ich habe es ein bisschen wie mit dem Witz. Ich vergesse auch immer wieder Zitate. Also ich vergesse alle Witze und ich vergesse alle Zitate. aber eins habe ich letzte gehört und das ist mir irgendwie geblieben. Und das ist, nur ein toter Fisch schwimmt mit dem Strom. Und das finde ich ein Zitat, wo mich irgendwie angesprochen hat. Weil ich finde, dass jeder muss irgendwo seinen eigenen Weg finden. Und weil das viel stärker ist, als einfach nur irgendwie, weil es jetzt der Strom sagt, beziehungsweise ja, vielleicht die sozialen Normen oder einfach, was man halt gerade so macht, passt. Und ich glaube, wenn man eben den Mut hat, den eigenen Weg zu finden, ist das eigentlich fürs Leben viel erfüllender.
Definitiv. Da bin ich absolut überzeugt. Ich glaube, so oder so lebt jeder in seiner eigenen Blase. Und jeder hat seine eigene Worte. Und das muss man einfach auch mal erkennen. Und dann kann man sein eigenes Ding machen. Cooler Spruch, sehr hart, aber cool,
ja.
Perfekt. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind Menschen, die sich überlegen, ihr eigenes Ding zu machen oder bereits gestartet haben und unternehmerisch tätig sind. Was wären jetzt so die drei ganz konkreten Tipps, die du denen mit deiner Erfahrung würdest mit auf den Weg geben?
Also das Erste wäre wirklich, sehr schnell eine Idee in der Realität testen. Also ich würde wirklich empfehlen, da Lean Startup von Erik Ries, sich das mal zu lesen und überlegen, was bedeutet das für mein Unternehmen. Und es geht eigentlich für jedes Unternehmen. Es kommt von der Softwareindustrie, aber es geht eigentlich für jedes. Und dass man sehr schnell wirklich einen Prototyp macht und den testet. Es kann eine Plattform sein, eine digitale oder ein Produkt oder eine andere Form, also Dropbox hat anders gestartet, glaube mit Videos und Erklärvideos und Subscription, wo man sich einschreiben konnte. Also man kann das ganz unterschiedlich machen. Das ist so das Erste. Und das Zweite ist wirklich, sich mit anderen Leuten austauschen. Also keine Berührungsängste haben, auf Leute zugehen. Extrem viele Leute sind sehr offen, auch sich auszutauschen. Und so kann man eigentlich wirklich... Ja, kommt man einfach viel weiter, als wenn man versucht, alles selber zu lösen. Ich glaube, das ist auch so etwas, was ich irgendwann gelernt habe im Leben, dass ich nicht alles muss selber lösen muss, sondern dass ich auch um Hilfe fragen, Leute kontaktieren, dass es eigentlich der beste Weg ist, zum Weiterkommen. Und gute Impulse gibt. Und das Dritte ist, glaube ich, Fokus. Also immer wieder hat man auch, wird man auch abgelenkt oder kann sich ablenken lassen. Und ich glaube, man muss immer wieder sagen, okay, auf was fokussiere ich mich jetzt? Weil wenn du irgendwo anfängst, plötzlich wachsen die Ideen und es gibt ganz viel und rechts und links. Und ich glaube, man muss dann auch wieder, ja, kill your darlings and save the queen. Also du musst einfach auch wieder immer wieder sagen, okay, auf was fokussiere ich mich jetzt? Und dann auch mal Ideen sterben lassen oder Sachen Nein sagen.
Definitiv immer fragen, was ist jetzt wirklich wichtig, weil der Tag hat ja gleich nur 24 Stunden.
Genau.
Cool, drei super Tipps. Und die bringen uns natürlich auch gerade schon zu der nächsten Frage, nämlich den Büchern, die du empfehlen würdest. Du hast ja Lean Startup von Eric Ries schon genannt. Mhm. Gibt es weitere Bücher, die jetzt dich weitergebracht haben, die du würdest empfehlen, dass man die mal lesen sollte?
Ja, ich würde mich eigentlich sehr gerne inspirieren lassen von anderen Menschen. Und eben so einen, den ich auch spannend finde, ist der Podcast «How I Built This». Mhm. Finde ich auch spannend, wo Unternehmer porträtiert.
Und das ist der beste Podcast nach «Mach dein Ding» natürlich.
Nach, genau, aber gerade, also gerade Nummer zwei, würde ich sagen. Und dann «Start with Why» von Simon Sinek, finde ich auch ein sehr gutes Buch. Eben, warum machen wir etwas? Ist eine von den wichtigsten Fragen, finde ich. Gerade kürzlich habe ich «Principles» gehört von Ray Dalio. Mhm. Also ich höre viel noch so über Audible-Sachen, wenn ich irgendetwas mache oder unterwegs bin. Dann Atomic Habits finde ich auch etwas Spannendes. Oder Biografien höre ich sehr gerne zu, von interessanten Menschen. Zum Beispiel der Steve Jobs ist natürlich so ein Klassiker, von Walter Isaacson porträtiert, finde ich sehr spannend. Oder auch der Shoe Dog von Phil Knight, also der Nike-Gründer ist der Phil Knight und der hat ein Buch geschrieben, das heisst «Shoe Dog» und das finde ich auch sehr spannend. Vor allem, weil man eben Nike kennt man ja unter einem grossen, weltweit bekannten Brand und finde ich immer sehr spannend, wie hat das gestartet. Und das finde ich sehr ermutigend, wenn man auch liest, oh, die haben auch ganz klein gestartet und die haben auch mal die ganze Wohnung voller Schuhe gehabt. Also es ist so wie... Man hat, ja, es gibt einem auch viele coole Inspirationen und auch Motivation. Also das sind jetzt ein paar. Also ich höre sehr gerne und sehr verschiedene Sachen, aber das wäre jetzt so ein paar, die ich sehr gut könnte empfehlen.
Super. Ich habe gerade letzte aufs einjährige Jubiläum eine Podcast-Folge gemacht mit den Buchempfehlungen und welche wie oft genannt worden sind im ersten Jahr. Und jedes, was du empfohlen hast heute, ist schon mal genannt worden. Mhm. Also unbedingt sind definitiv in dem Fall super Bücher, wenn mehrere erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer die empfehlen. Also bestellt euch die Bücher, lesen sie durch oder hört sie auf Audible. Ihr findet den Link zum Stellen mit den Shownotes auf der Webseite www.mach-deis-ding.ch und wenn ihr auf YouTube das Video schaut, natürlich gerade unterhalb in der Videobeschreibung. Unbedingt, wie du sagst, lesen, und zwar, also man kann natürlich auch Roman lesen, normal, aber lesen oder so Zeug hören ist extrem inspirierend und bringt auch mich immer unfassbar viel weiter. Und wenn ich auch mal nachher so Bücher lese, dann rattert es im Kopf mit Ideen und was ich jetzt noch verbessern und umsetzen. Absolut, unbedingt machen. Cool, wir sind wirklich am Ende. Wenn jetzt jemand gesagt hat oder zugelassen hat und sagt, er möchte mehr von dir wissen oder von ShaveCheck, wo und wie kann man dich am besten erreichen?
Mich kann man über LinkedIn erreichen. Mhm. Dort einfach kontaktieren oder auch über E-Mail. Das ist dann mw@shavecheck.ch. Ja, einfach auf diesen zwei Kanälen sehr gut erreichbar. Einfach schreiben. Man kann auch über Instagram, über unseren ShaveCheck-Account uns oder mich anschreiben, über Direct Message. Da gibt es also ganz viele Möglichkeiten.
Okay.
Perfekt. Ja, ich würde mich freuen.
Super. Martina, gibt es irgendetwas, was du noch nicht gesagt hast, was du unbedingt noch allen Zuhörerinnen und Zuhörern auf den Weg geben oder hast du alles erzählt?
Also ich glaube, ich würde mich freuen, wenn es einfach viele Leute gibt, die etwas ausprobieren und eine Idee haben und den Mut haben, um zu starten. Auch viel mehr Frauen. Ich finde, es gibt eigentlich zu wenig Frauen, die ihr Start-up starten. Und das fände ich eigentlich cool, wenn es dort auch noch mehr gäbe. Es gibt unglaublich coole Ideen und coole Frauen, wo ich mich freue, wenn die jetzt das würden hören und sagen, okay, komm, ich starte auch, so schlimm kann es nicht sein, fände ich mega cool.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Perfekt. Danke für das Schlusswort und ich wünsche dir ganz, ganz einen schönen Tag.
Danke, das wünsche ich dir auch. Tschüss,
ja,
Nico.
Dina,
danke
vielmals.
Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann, dein Nico.